90 Milliarden, der Hirn-Podcast mit Marco Schreil. Produziert vom Forschungszentrum DZNE.
Willkommen euch allen. Wenn ihr durch Zufall hier gelandet seid, dann ist es sehr schön. Wenn ihr ganz bewusst auf den ersten Dienstag im Monat wartet, um die nächste Folge zu hören, dann ist es noch viel schöner. Wir beschäftigen uns hier mit allem so rund ums Gehirn und um das Thema Gehirngesundheit. Immer ein Gast, immer ein Thema. Und diese Folge hier, ja, die ist eine besondere Folge, weil es um ein Thema geht, das mich viele Jahre schon beschäftigt, sehr direkt sogar beschäftigt. Mein Gesprächspartner ist Dr. Patrick Weidt. Er forscht am DZNE in Bonn, ist Neurologe am Uniklinikum in Bonn und dort leitet er unter anderem die Huntington-Ambulanz. Hallo Patrick.
Ja, hallo Marco.
Wir sind also beim Thema Chorea-Huntington, der Huntington-Krankheit, wie man es offiziell sagt. Because of Huntington Disease. Ich habe da selbst einen Bezug, weil meine Mutter Huntington hatte, 2021 verstorben ist und mich das Thema, also diese Erkrankung, viele Jahre schon sehr beschäftigt. Versuch doch mal bitte allen zu erklären, was ist Huntington?
Also die Huntington-Krankheit ist eine sehr schwere Erkrankung des Gehirns, die sich dadurch bemerkbar macht, dass der Mensch, der die Huntington-Krankheit hat, nach und nach verschiedene Fähigkeiten verliert, die zum Teil sein Wesen ausmachen oder die seine Bewegungssteuerung ausmachen. Du hattest schon gesagt, der heißt Chorea Huntington. Mit dem Namen wird immer in den Vordergrund gestellt, dass es so eine Bewegungsstörung macht. Die Patienten haben so tanzartige Überbeweglichkeit. Das Chorea ist der griechische Begriff für Tanz.
Feiztanz, ne?
Feiztanz ist auch ein alter Begriff dafür. Aber das ist irreführend, weil, wie du wahrscheinlich aus eigener Erfahrung wahrscheinlich bestätigen kannst, ist es so, dass die Krankheit weit über eine Bewegungsstörung hinausgeht. Das kommen psychiatrische Veränderungen hinzu. Das kann eigentlich alles sein. Das können von Depressionen bis Wahnvorstellungen, Reizbarkeit, Aggressivität, Zurückgezogenheit, also ein breites Spektrum. Und noch als drittes kommt hinzu der Abbau der geistigen Fähigkeiten, also eine Demenz, eine demenzielle Entwicklung. Das ist nicht typischerweise so eine Alzheimer-Demenz, wo man vergesslich wird. Und dann gibt es noch ganz andere Spielarten der kognitiven Einschränkungen.
Wie unterscheidet sich's denn?
Also bei Huntington ist es sehr oft so, dass es Schwächen zum Beispiel in der Entscheidungsfindung sind oder Verarbeitung von Sachen, die gleichzeitig passieren, dass man also leicht überfordert ist mit Situationen. Und letzten Endes kann das aber auch so sein, dass man zum Beispiel die Emotionen vom Gegenüber nicht mehr interpretieren kann. Und das führt natürlich zu enormen zwischenmenschlichen Schwierigkeiten, muss man sagen.
Ich habe das 2023 aufgeschrieben, ich habe ein Buch geschrieben und habe festgestellt damals, dass in Europa 10 bis 15 Betroffene auf 100.000 Einwohner sind. Sind diese Zahlen noch aktuell? Was für Zahlen kennst du?
Die Zahlen sind aktuell, das Buch kenne ich auch, ist sehr bewegend und ganz toll, dass das da jemand mal mit an die Öffentlichkeit gegangen ist. Darum ist mir das von vielen Leuten zugetragen worden. Zu den Zahlen selber ist es so, es ist ja eine Erbkrankheit. Also das heißt, man kann sich die Krankheit nicht irgendwie bekommen, irgendwie durch Ansteckung oder durch Lebenswandel, sondern das steht in der DNA eigentlich fest. Damit sind diese Zahlen eigentlich sehr konstant und verändern sich nicht. Was sich vielleicht verändert, ist, dass wir die Fälle häufiger erkennen. Also je größer das Bewusstsein für die Erkrankung ist, auch, sage ich mal, zum Beispiel in der Medizin und Fachwelt, desto besser wird die Krankheit erkannt. Jetzt hattest du so eine Prävalenz genannt. Also das ist das sozusagen, wie viele pro Bevölkerung zu einem gegebenen Zeitpunkt die Erkrankung haben. Wenn man das umrechnet auf Deutschland zum Beispiel, kommt man auf 8.000 Patienten. Es kommt aber ein bisschen drauf an, oder sagen wir, diese Zahl ist ein bisschen zu niedrig gegriffen, wenn man sagt, und das kannst du vielleicht auch bestätigen, dass ja nicht nur die Patienten von der Krankheit betroffen sind, sondern auch die Leute, die das Risiko haben, Huntington zu haben. Also, und wenn man die mitzählt, dann kommt man auf die dreifache Zahl.
Und das Ding ist ja, die also die Grundvoraussetzung, es kriegen zu können, haben viel, viel mehr Menschen als die, die am Ende Huntington haben. Also vielleicht kannst du es besser erklären. Bei mir hat sich das so abgespeichert im Sinne von auf diesem einen Gen, was dafür zuständig ist, ist was abgespeichert, aber ob es geweckt wird oder nicht, das ist noch nicht so klar.
Genau. Also es ist eine Besonderheit. Die Geninformation kann man sich ja als langen Text vorstellen, ja. Und so eine Mutation, wie sie auch der Huntington-Krankheit zugrunde liegt oder wie sie allen anderen genetischen Erkrankungen zugrunde liegt, sind, wenn man so will, Schreibfehler in diesem Text, ja. Und es gibt Schreibfehler, die sind schlimm, und es gibt Schreibfehler, die sind nicht so schlimm. Mein Beispiel ist immer, ich nehme da immer einen Satz, wenn ich das meinen Patienten erkläre, der Hund ist rot, ja. Und wenn man dann bei dem letzten Wort rot das T gegen ein D austauscht, also sich verschreibt, ist da ein Schreibfehler drin, der ist aber nicht wirklich schlimm, weil der Hund ist rot, versteht man auch noch, ja, das wird einem vielleicht angestrichen, wenn man im Deutschaufsatz in der Grundschule das irgendwie falsch geschrieben hat, aber es ist nicht sinnentstellend. Wenn man aber den ähnlich schlimmen Fehler, sage ich mal, macht, dass man einen anderen Buchstaben austauscht, zum Beispiel der Hund ist tot, also das R gegen ein T austauscht, dann ist es so sinnentstellend, dass man noch nicht mal merkt, dass es falsch geschrieben ist, sondern man denkt nur, das ist halt ein anderer Sinn und interpretiert den Text falsch. Und das ist, sag ich mal, ein schwerwiegender Fehler. Bei der Huntington-Krankheit ist es noch eine Spielart von diesem schwerwiegenden Fehler, nämlich da ist so ein Stottern in dem Gen drin. Also es ist auch ein Textbaustein, das Huntington-Gen selbst, und jeder Mensch, also ich und du, hat zwei Versionen davon, die meistens intakt sind. In Huntington-Familien ist es aber so, dass immer eine Kopie davon dieses Stottern haben kann. Und das führt dazu, dass so ein CRG-Repeat, der bei gesunden Menschen so 5 bis 25 Mal wiederholt wird, bei Huntington so 38, 39 oder 40 Mal und länger wiederholt wird.
Was ist ein CRG-Repeat?
Ein CRG-Repeat ist quasi das kleinste Element von diesem DNA-Text. Die DNA ist die Grundlage dessen, wie wir unsere Proteine, aus denen der ganze Körper besteht, herstellen. Und jede dieser Triplets kodiert für eine Aminosäure. Dieses CRG kodiert für Glutamin, und dann werden diese Eiweiße, aus denen der Körper besteht, werden fehlerhaft hergestellt. Da sind einfach an einer Stelle dann zu viele Glutamine.
Und das ist dann der Vergleich zu, der Hund ist rot. Genau. Entstünde dann daraus, wenn du sagst, es kettet sich so auf, dass der Hund ist rot.
Genau.
Wird.
Ha, genau. So ist es. Ich benutze immer für dieses Repeat ein anderes Beispiel. Es ist aber schwer, eins zu finden in der deutschen Sprache. Ich benutze immer Mississippi. Ja, also da ist ein kleines Stottern drin, was normal ist, Mississippi. Und aber bei Huntington ist es dann Mississippi. Und du merkst schon, selbst ich weiß jetzt gar nicht, wie oft sich das wiederholt hat, ja, also wenn ich das ausgesprochen habe. Es wird dann einfach sehr unübersichtlich, je länger das wird. Und desto fehlerhafter wird alles, was von diesem einen Gen kodiert wird.
Es gibt da Zahlen, also bis zu einem bestimmten, ich sag jetzt mal Mississippi, ist es noch in Ordnung? Ist ja wie im Leben. Ja. Also hat er sich jetzt versprochen oder hat er sich jetzt nicht versprochen?
Genau.
Und ab einer bestimmten Stelle wird's zum richtigen Stolpern, und ab einer bestimmten Stelle wird's ein richtiges Problem. Kann man das in Zahlen fassen?
Ja, man kann es in Zahlen fassen. Es gibt so einen Graubereich, also es gibt einen Normalbereich, der ist ganz grob gesagt zwischen 5 und 25. Das ist bei jedem unterschiedlich, also 10, 17 sind so typische Zahlen, die ich in meinen genetischen Tests immer sehe. Und dann so ab 36, 37 Repeats ist es, wie du gesagt hast, so ein bisschen komisch, aber wirkt sich meistens noch nicht auf das Leben des Menschen aus. Und so, wenn es 40 oder 39, da streiten sich die Gelehrten so ein bisschen, oder länger wird, dann verursacht das echte Probleme im Gehirn des Menschen. Und obwohl wir es nicht genau verstanden haben, warum das so ist, wissen wir, dass je länger es ist, desto gravierender sind diese Probleme. Aber schon ab 40 sind die schwer lebensbeeinträchtigend.
Ab wann tritt das auf?
Das hängt tatsächlich von diesem Stottern ab. Also man kann bei Repeat-Längen, so der typischen Repeat-Länge, sag ich mal von 40, gehen wir davon aus, dass so bei den Menschen die ersten Symptome der Huntington-Krankheit so auch zwischen dem 40. oder 45. Lebensjahr auftreten. Das kann man aber nur mit einer gewissen Genauigkeit vorhersagen, und zwar mit plus minus 16 Jahren. Das ist zwar wissenschaftlich ganz interessant, sage ich mal, aber für den Menschen selber oder ich sage immer biografisch macht das natürlich einen Riesenunterschied. Plus minus 16 Jahre ist ein Zeitfenster von 32 Jahren. Und natürlich, ob man jetzt die Krankheit mit 30 oder mit 62 kriegt, macht einen Riesenunterschied vom Leben, was man führt. Und das können wir nicht so genau vorhersagen, woran jetzt diese Variabilität liegt. Das müssen andere genetische Faktoren sein.
Also es schleicht sich so ein, ne?
Genau.
So habe ich das zumindest bei meiner Mutter wahrgenommen.
Genau.
Ich konnte nicht sagen, wann, ja, also bei einem Schnupfen weißt du, da hat er angefangen. Bei einem gebrochenen Bein weißt du, da bist du hingefallen. Aber wenn ich heute sagen müsste, an dieser Stelle hat meine Mutter Huntington bekommen, könnte ich es gar nicht festmachen. Ich kann nur sagen, es war so ein schleichender Prozess von einer lebensfrohen, jungen, dynamischen, gut aussehenden Frau, die alle geliebt hat und die wir geliebt haben, zu einer, das klingt jetzt böse, aber sehr real, zu einer wirklich aggressiven, gemeinen Person, die man schwer noch lieben konnte.
Genau, das ist auch das, was das Belastendste wirklich ist. Das ist gar nicht diese Korea. Darum bin ich ein bisschen unglücklich drüber, dass die Korea sozusagen in dem Begriff immer so in den Vordergrund gestellt wird. Das, genau wie du es gesagt und erlebt hast, ist die Realität von den ganzen anderen Huntington-Familien, dass die Wesensveränderung das belastend ist. Die demenzielle Entwicklung auch, weil das natürlich dazu führt, dass man, sag ich mal, seinen Beruf nicht mehr ausüben kann und so, aber die Demenz führt auch zur Überforderung von Alltagssituationen, und wenn dann das Wesen sich auch noch verändert ist und man reizbarer und aggressiver wird, ist es eine fürchterliche Kombination, die sehr belastend ist für die Familien.
Du hast jetzt das Wort sehr benutzt, die sehr belastend ist für die Familien. Ich kann das wirklich nur unterschreiben. Also das ist eine sehr, sehr schwierige Zeit, wo man sich selbst als Angehöriger am besten wirklich, also im Nachhinein, wenn ich über meine Schulter gucke, sage ich immer, du darfst dich nicht so ernst nehmen. Also du kannst eine Kommunikation versuchen, aber du musst das Gegenüber irgendwie akzeptieren. Ich nenne es immer, auch wenn es ein falsches Bild ist in der Wissenschaft, aber ich sage mal, den rosa Elefanten im Vorgarten zulassen. Ne? Also wenn meine Mutter mir Sachen am Telefon erzählt hat, die ich jetzt mit dem rosa Elefanten im Vorgarten vergleiche, weil es den nicht gibt. Also es gibt keinen rosa Elefanten, wir hatten keinen Vorgarten und der konnte da auch nicht stehen. Aber sie mir davon erzählt hat, dass ich mit meinem gesunden Hirn dagegen gesteuert habe und gesagt habe, Mama, den gibt's nicht. Ne? Und schon war Aggressivität in unserer Kommunikation. Ist das eine Möglichkeit, den Stöpsel zu ziehen bei der Krankheit?
Absolut. Was wir tatsächlich auch versuchen, in Gesprächen den Familien zu vermitteln, man kann, also wir können die Huntington-Krankheit, kommen wir sicher noch drauf, nicht heilen zurzeit, aber wenn man das Verständnis der Erkrankung entwickelt, dann wird es leichter, mit der Erkrankung umzugehen. Es gibt nichts schön zu reden an der Erkrankung, es ist immer noch eine wirklich ganz schwere Last. Aber tatsächlich, also das mit dem rosa Elefanten werde ich mir merken. Es ist ähnlich zu dem, was ich auch mit den Patienten bespreche. Es ist so, es bringt nichts darum zu diskutieren. Ja, also ich hole vielleicht mal ein bisschen aus. Es kommen da so ein paar Sachen zusammen. Das eine ist, dass die Patienten Schwierigkeiten haben, umzudenken. Ja, oder Entscheidungen zu treffen. Das heißt, wenn man die überrascht oder ihnen Entscheidungen überlässt, ja, stresst man die mehr. Das ist ein Problem, weil wir eigentlich sozial antrainiert bekommen, dass es höflich ist, jemand anderem eine Entscheidung zu überlassen, zum Beispiel beim Essen oder so, wenn jetzt deine Mutter zum Beispiel zu Hause oder wenn du deine Mutter kochen willst, ja.
Habe ich gefragt, willst du Nudeln oder Kartoffeln?
Das ist genau mein Beispiel. Damit und damit überfordert man die, ja. Es ist so, dass es besser ist, wenn man sagt, Mama, ich koche dir heute Kartoffeln. Damit kommt die besser zurecht, als wenn du sie fragst, wie wir es ja eigentlich kennen und wie es eigentlich höflich ist, hast du mehr Lust auf Nudeln oder Kartoffeln oder sowas? Das setzt die unter Druck. Und wenn man solche kleinen Kniffe entweder sich erarbeitet oder erklärt bekommt, ist das Zusammenleben mit Huntington-Patienten leichter.
Was ich, Patrick, im Laufe dieser Zeit mit meiner Mutter gemerkt habe, ist, und man hat mich da auch darauf hingewiesen, gib ihr Zeit. Also wenn wir jetzt bei dem Beispiel bleiben, wir stehen in der Küche und ich sage, ich koche dir Kartoffeln. Es ruhig zu sagen, nicht schon zu sagen, und übrigens, ich mache dir jetzt auch noch das Radio an, du könntest dich da drüben hinsetzen, sondern bei den Kartoffeln zu bleiben und zu sagen, ich koche dir Kartoffeln, Zeit zu geben und es vielleicht auch immer wieder zu wiederholen. Was hast du da für Erfahrungen, dass man sich diese Zeit nimmt und bestimmte Sachen wiederholt?
Also es ist so, und da können wir den Bogen zurück zu dem Gen schlagen, wenn man eine Sache über die Huntington-Krankheit verstanden hat, dann begreift man fast den ganzen Symptomkomplex, der die Erkrankung ausmacht. Dieses Gen, und ich hole ein bisschen aus, aber ich glaube, das hilft weiter. Diese Genmutation kommt im ganzen Körper vor, ja, aber schädigt besonders das Gehirn. Und im Gehirn eine Region, die wir die Basalganglien nennen, und dort das Striatum, die aus Gründen, die wir nicht genau verstanden haben, am meisten und als erstes kaputt gehen. Diese Basalganglien wirken ein bisschen wie ein Filter im Gehirn, ja. Und zwar ist das ein Filter sowohl für die Bewegungen als auch für die kognitiven Eindrücke als auch für die Emotionen. Bei den Bewegungen, und so versteht man auch die Überbeweglichkeit bei der Huntington-Krankheit, ist es so, dass wenn wir jetzt hier ruhig sitzen, ist es nicht so, dass wir wirklich ruhig sitzen, sondern wir sind einfach fokussiert, ja, und konzentriert, und darum bewegen wir uns nicht. Eigentlich haben wir und jeder Mensch in sich die ganze Zeit so eine Bewegungsunruhe, die unterdrücken wir nur, weil das einfach sinnvoll ist. Mhm. Man merkt das aber zum Beispiel bei kleinen Kindern oder so, die noch nicht so ein entwickeltes Gehirn haben, die sind einfach unruhiger, und natürlich, wie jeder Elternteil weiß, auch je müder die werden, desto unruhiger werden. Die werden ja nicht ruhiger, wenn sie müde werden, sondern unruhiger.
Jetzt kommst du an die Stelle, wo du mir wahrscheinlich erklärst, warum meine Mutter immer so ausschlagende Handbewegungen gemacht hat. Also um es zu beschreiben, meine Mutter saß gern auf dem Sofa und hat sich mit einer Hand an die Nase gegriffen, als würde ihr die Nase tropfen, um das wegzuwischen, um die Hand dann direkt wieder runterzunehmen. Das hat sie ständig wiederholt, und ich dachte immer so, da ist doch gar nichts, warum?
Genau, das sind so Verlegenheitsbewegungen, nennen wir das. Und zwar ist es Bewegungen, die du und ich auch in uns tragen, die wir aber unterdrücken, weil sie halt nicht sinnvoll sind. Das ist aber eine gewisse Anstrengung, und dass die unterdrückt werden, ist eine Funktion dieses Striatums, was beim Gehirn kaputt geht. Und das hat uns gezeigt, oder dir dann damals gezeigt, oder waren die ersten Anzeichen davon, dass ihr Striatum durchlässiger wird für diese Bewegungen. Wir gesunden Menschen haben das auch manchmal, wenn wir unter Druck stehen, also wenn man zum Beispiel in einem Bewerbungsgespräch oder so ist, dann fängt man auch an, irgendwie nimmt man sich die Hand rauf, und dann wenn die Hand dann oben ist, fängt man an, sich die Brille abzusetzen, obwohl das gar nicht sinnvoll ist. Der Körper, wenn der merkt, dass die Hand hier oben ist, gibt dem dann sozusagen rückblickend noch einen Sinn. Und genauso war das bei deiner Mutter, die hatte halt die Hand oben und hat sich dann an die Nase gefasst, ja.
Ich hatte immer das Gefühl, irgendwas will man vertuschen dann damit.
Ja, also was man will, ich weiß nicht, ob man das vertuschen nennt, aber man überspielt sozusagen, dass die Hand da oben gelandet ist, und dann fährt man sich halt durch die Haare.
Man benutzt es dann einfach. Und die Bewegung hat schon mal angefangen, jetzt mache ich was draus.
Ganz genau, jetzt macht man was draus und gibt dem so eine halb sinnvolle Ausgestaltung.
Ja.
Und so wird es immer schlimmer, ja, weil dieser Filter immer weiter kaputt geht und man sozusagen immer andauernder sich bewegt. bei das Gleiche, und das ist dieser Bogen, den ich vorhin schlagen wollte, trifft auf Emotionen zu. Das heißt, wenn wir uns hier gegenüber sitzen, hat man auch, oder jeder, wir haben immer Emotionen in uns. Ich könnte zum Beispiel jetzt ganz traurig sein, dass ich gehört habe, dass deine Mutter so eine schwere Erkrankung hatte, aber wir sind hier im Podcast und es geht ja darum, dass ich als Experte mich äußere und dann bleibe ich eigentlich sehr sachlich. Oder wenn jetzt das Telefon klingelt, obwohl ich vorhin eigentlich das ausstellen wollte oder so, werde ich auch nicht wütend, ja, sondern das gehört sich einfach nicht, sondern ich reiß mich zusammen und versuche das sachlich zu regeln. Bei die Emotionen aber, dass ich zum Beispiel mich ärgere, dass jetzt das Telefon geklingelt hat, die habe ich aber in mir, die habe ich aber unterdrückt. Oder genauso wie wenn du irgendwie gestört wirst bei deiner Moderation, ist es einfach unprofessionell, ja, einen Wutanfall zu kriegen. Und darum unterdrückst du das.
Und bei Huntington-Patienten ist dieses Unterdrücken nicht mehr möglich.
Genau, das Unterdrücken ist nicht mehr möglich. Das führt zu enormen zwischenmenschlichen Spannungen.
Die flippen aus.
Die flippen aus. Wie du vielleicht auch bestätigen kannst, ist es dann auch wieder vorbei. Ja, das, also es ist nicht besonders nachtragend wie eine richtig gemeine Person.
Das ist richtig schlimm, weil man dann als gesunder Mensch an diesen Punkt kommt, wo man ausflippt, es bei der betroffenen Person aber schon längst vorbei ist.
Ganz genau. Es ist super, super beschrieben und beobachtet und zeigt, wie unglaublich wichtig es ist, aufzuklären über die Erkrankung. Das ist fast wichtiger als, oder ich würde sagen wichtiger, als die medikamentöse Einstellung, weil wenn das Umfeld gekonnt auf diese Sachen eingeht, nimmt es enorm die Schärfe raus, ja. Und es ist dann sowohl für den Betroffenen als auch für das Umfeld viel einfacher, damit umzugehen. Und man kann sagen, das macht es auch leichter. Man kann die Krankheit anschuldigen und kann sagen, das ist nicht meine Mutter, sondern das ist die Huntington-Krankheit, die diesen Wutanfall hat. Und das macht es leichter zu ertragen.
Das ist ein schöner Satz, den du da sprichst. Also den sollten sich alle, die zuhören und irgendwie betroffen sind, merken, es ist nicht mehr die Person, es ist die Erkrankung, die spricht und handelt. Du hast gesagt, es wird immer schlimmer. Gibt es eine Bremse?
Also prinzipiell oder theoretisch gibt es eine super Bremse. Wir wissen ja, bei der Huntington-Krankheit im Gegensatz zu allen anderen oder fast allen anderen neurodegenerativen Erkrankungen, mit denen wir hier zu tun haben, haargenau, was die Ursache ist. Es ist nämlich diese Huntington-Mutation oder sogar dieses Stottern. Das heißt, theoretisch könnte man das ausschalten. Und es ist sogar so, ich hatte es ja anfangs schon gesagt, man hat zwei Kopien und nur eine Kopie ist kaputt. Das heißt also, man müsste nur diese eine Kopie ausschalten können und hätte eine Ersatzkopie sogar in jeden Körper eingebaut.
Hallo, hallo, Genetik.
Aber
wir verändern dich.
Genau. Ja, es ist, man würde gar nicht viel verändern, man würde sie einfach ausschalten. Ich sage so ein bisschen, ist es wie bei Huntington, also oder bei allen neurodegenerativen Erkrankungen oder Erkrankungen, ist es so ein bisschen wie, wenn wir ein großes Orchester vor uns haben, ja. Und ein Instrument falsch spielt. Ja, das hört man, das hört sich schräg an. Und was wir im Moment bei der Huntington-Krankheit machen, ist, dass wir einfach ganz grobe Medikamente geben. Das ist so ein bisschen wie, wenn man das ganze Musikstück leiser schaltet. Ja, dann kann man natürlich auch die schrägen Töne reduzieren, aber man macht auch alles andere, was diese Persönlichkeit ausmacht, reduziert man und hängt sie unter so einen Schleier. Manchmal geht das nicht anders, ja, aber es ist sehr, sehr schade und sehr traurig, wenn man starke Psychopharmaka einsetzen muss. Und bei der Huntington-Krankheit sind wir in einer besonderen Lage, dass wir sogar genau wissen, welches Instrument falsch spielt, ja. Oder wir wissen, dass es genau ein Instrument ist. Und jetzt sind wir gerade dabei rauszukriegen, ob das jetzt okay ist, wenn wir das ausschalten, ja, oder welche Auswirkungen das hat. Das kann sich auch, es gibt halt Instrumente, die wichtig sind, ja, was weiß ich, die erste Geige oder so, wenn man die ausschaltet, dann verändert man tatsächlich das ganze Stück extrem. Wenn da irgendein, ich weiß nicht, kenne mich in der klassischen Musik nicht aus, aber wenn da so nur einmal ein Paukenschlag oder einmal eine Triangel kommt und man schaltet die aus, dann hat das eigentlich relativ wenig Auswirkungen auf das ganze Stück. Und das ist jetzt die lange Antwort auf die kurze Frage, ob man was machen kann, um das abzubremsen. Ja, wir wissen, es ist nur ein Instrument, es sind nicht 5 oder 6 Instrumente oder die ganze Streichersektion, die wir rausnehmen müssen. Wir wissen, es ist nur ein Instrument, wir wissen nicht genau, wie wichtig das Instrument ist. Und es gibt jetzt erste Möglichkeiten, mit denen man das ausschalten kann. Mhm. Ganz so einfach ist es dann in der Praxis aber nicht.
Ja, sonst wäre es ja auch schon längst passiert.
Ganz genau.
Weil über diese Erkrankung weiß man ja schon über wie viele Jahre? Sind es 100?
Ich kann es genau sagen, es sind 151 oder 152 Jahre, weil ich glaube, letztes Jahr war das Jubiläum, ja genau, 2024. Das hat ein Herr Huntington, ein Landarzt in den USA, damals beschrieben auf einem Vortrag, eigentlich nur als Nebenbemerkung zum großen Thema Chorea. War der einzige wissenschaftliche Vortrag, den er je gehalten hat, aber der war sehr bemerkenswert, weil er dargelegt hat schon, dass es eine Erbkrankheit ist und auch den Erbgang, das ist autosomal dominant nennt man, das hat er erkannt. Und das ist besonders, weil Herr Mendel, den wir alle aus dem Biounterricht und so kennen, der die Erbsengenetik sozusagen erfunden hat, hatte das alles noch gar nicht veröffentlicht. Das heißt, der Herr Huntington hat an den Huntington-Familien schon die ersten Schritte in die Genetik gemacht.
Wir können nachher ja nochmal weiter auf diese Momente eingehen, wo wir in den letzten Wochen und Monaten glaubten, ah, jetzt war der große Durchbruch da. Ich würde trotzdem gerne nochmal an die Erkrankung rangehen. Also, du hast gerade beschrieben, wie man erkennen könnte, dass jemand an Huntington erkrankt ist, weil sich die Persönlichkeit verändert. Das sind so Marker. Bewiesen werden kann es ja aber nur mit diesem Tröpfchen Blut, ne?
Genau. Also mit dem Tröpfchen Blut macht man einen Gentest und damit kann man glasklar nachweisen, ob jemand die Huntington-Mutation trägt oder nicht. Ob er wirklich krank ist, ist Definitionssache. Deine Mutter, hast du ja selber gesagt, war eine junge,
gut aussehende, dynamische, tolle Frau,
die du auch so erlebt hast, ja. Mhm. Und da würde man sagen, die war nicht krank. Zu dem Zeitpunkt hatte sie aber diese Mutation schon in sich.
Ja? Wo ist die denn hergekommen?
Die kommt von einem Elternteil. Also das weiß ich nicht, wer es bei dir in der Familie war. Das muss entweder der Vater oder die Mutter gewesen sein. Mhm. Manchmal lässt es sich nicht rekonstruieren, ja.
Wie bei mir im Übrigen, weil Erzeuger und Vater manchmal unterschiedlich sind und
also,
auch schon vorangegangene Generationen verstorben sind und man es nie gecheckt hat.
Genau, auch zum Beispiel auch bei deiner Mutter, wenn die mit 35 an Brustkrebs gestorben wäre, hätte man nie gemerkt, dass sie die Huntington-Mutation in sich trägt. Und dann hätten die Kinder, ich weiß nicht, ob du Geschwister hast, aber die tragen auch das Risiko in sich. Und wenn das da dann aufgetaucht wäre, hätte man sich gewundert, wo das herkommt. Und dann gibt es natürlich auch Situationen, das ist ja auch nicht so selten, dass der Vater, der biologische Vater, nicht der Familienvater ist und so. Da gibt es verschiedenste Konstellationen.
Okay, also du kriegst es genetisch. Wir haben gerade, waren wir dabei, über dieses Bluttröpfchen. Ihr könnt also herausfinden, ob diese Mutation vorliegt oder nicht.
Genau, und das ist eine ganz schwerwiegende Information. Die kann man nicht auf die leichte Schulter nehmen, weil wenn man bei einem gesunden Menschen feststellt, dass er diese Mutation trägt, dann habe ich sozusagen seinem Schicksal in die Karten geschaut.
Du hast in die Glaskugel geguckt.
Wirklich in die Glaskugel geguckt und was sehr Belastendes gesehen. Ja, nämlich, dass er, wenn er nicht vorher ihm was anderes Schlimmes zustößt, ja, dass er diese sehr schwerwiegende Erkrankung entwickeln wird. Und was für die meisten Menschen fast noch belastender ist, dass die eigenen Kinder auch von ihm dieses Risiko erben werden, an der Huntington-Krankheit zu erkranken. Das ist eine sehr vielschichtige Information, mit der man sehr behutsam umgehen muss. Und das ist ein wichtiger Teil unserer Arbeit.
Wie groß ist das Risiko, es weiterzugeben?
50%, 50-50. Also es ist eine glasklare Angelegenheit. Das heißt, wenn man einen Elternteil hat, der die Huntington-Mutation hatte oder an der Huntington-Krankheit erkrankt ist, dann hat jedes einzelne Kind das 50-prozentige Risiko, das zu erben.
Und so kann sie aber auch wieder verschwinden.
Genau, das ist also aus der einen Linie, also wer die Krankheit dann nicht geerbt hat von seinem Elternteil, der kann sie auch nicht weitergeben. Dann ist es damit zu Ende.
Und wo kann sie denn aber dann out of the blue herkommen?
Also das gibt es auch, das ist aber jetzt, sagen wir, höhere Genetik, sage ich mal. Wir hatten ja vorhin so ein bisschen angeschnitten, dass es diesen, also Normalbereich ist zwischen 5 und 25 ungefähr die Repeat-Zahl. Dann ab 40 wird es sicher pathologisch, das heißt, es löst sicher die Huntington-Krankheit aus. Und dazwischen, also zwischen 25 und, sag ich mal, 39, gibt es einen Graubereich, wo diese Repeat-Zahl instabil wird. Das heißt, mit jeder Generation kann sich das verlängern oder verkürzen. Und das sind dann Leute, die selber die Krankheit nicht haben, aber durch eine Laune des Schicksals oder durch Pech verlängert sich das. Und dann ist die Generation nach ihnen betroffen. Das heißt, also da können auch ältere Menschen, die nur so ein instabiles Repeat tragen, das weitergeben und dann bei den eigenen Kindern eine volle Huntington-Krankheit verursachen.
Patrick, du warst gerade an dieser Stelle, ich mache das Bild nochmal auf, du guckst in die Glaskugel, du hast diesen Blick auf diese Mutation und du hast gesagt, das ist eine ganz schwierige Situation, der Person mitzuteilen, dass sie diese Mutation hat, dass diese Krankheit, weil ihr das da bewerten könnt, ausbrechen wird. Wie ist denn diese Situation für dich, diesen Blick in die Glaskugel zu haben und als Arzt und Wissenschaftler zu wissen, diese Information muss ich jetzt weitergeben. Das ist meine Pflicht, weil die wird von mir gewünscht.
Mhm. Also da steht ganz klar, dich als Arzt im Vordergrund und nicht als Wissenschaftler. Das kann ich ganz gut trennen. Da ist es so, dass man den Patienten oder den Ratsuchenden, das sind ja eigentlich keine Erkrankten, sondern Ratsuchende, die zu einem kommen, begleitet in dem Prozess und dass man versucht, mit dem Ratsuchenden zu erarbeiten, ob er das wissen will, ja, und wie er es wissen will, also zu welchem Zeitpunkt und wie genau man es wissen will. Das ist individuell extrem unterschiedlich. Ich mache das gerne, kann man nicht sagen, aber ich halte das für eine enorm wichtige Aufgabe. Also ich nehme die Aufgabe sehr, sehr ernst. Es ist keine Kleinigkeit und das zieht sich auch über mehrere Termine hin. Also es ist nicht so, dass man einmal zum Arzt geht und sich das Ergebnis mitteilen lässt, genauso wie man es irgendwie mit einem Blutzuckertest oder so macht.
Weil das ist ja lebensverändernd für die betroffene Person.
Absolut. Es ist so, also es ist sehr unterschiedlich, ob die Patienten wussten, dass es in der Familie die Krankheit gibt oder nicht. Da kannst du sicher auch was zu sagen, dass, also wenn man aufwächst mit dem Bewusstsein, dass dieses Damoklesschwert der Huntington-Krankheit über einem hängt, geht man ganz anders damit um, als wenn man das, wie bei dir sozusagen aus dem Blauen heraus erfährt, dass die Mutter diese Erkrankung hat. Da muss man es sind wirklich Einzelfallsachen, da kann man keine allgemeinen Ratschläge geben, wie man das macht. Es ist jedes Mal eine ganz neue Erfahrung. Es ist auch so, dass Leute zum Beispiel fast erleichtert sind zu erfahren, was Sache ist, selbst wenn es eine schlechte Nachricht ist, weil die Ungewissheit als viel belastender empfinden, als diese, selbst wenn es eine unangenehme Gewissheit ist. Andere Leute sind schockiert, wenn sie erfahren, dass sie die Mutation nicht in sich tragen, weil sie innerlich fest damit gerechnet haben, dass sie die Mutation in sich tragen. Also das gibt es große Bandbreite an Reaktionen.
Das muss am Ende tatsächlich wirklich auch jeder potenziell Betroffene mit sich selber ausmachen. Ich habe, also seit ich es aufgeschrieben habe, mich natürlich sehr intensiv damit beschäftigt und habe für mich da so eine Entscheidung getroffen, die genauso unsicher ist, wie sie ist. Also es gibt bei mir die geraden und ungeraden Tage und an manchen Tagen denke ich möchte es gern wissen, an manchen Tagen denke ich möchte es gerne bitteschön nicht wissen. Was für mich immer dazu führt, dass für mich das Glas irgendwie immer ein bisschen mehr als halb voll ist im positiven Sinne und ich mir denke, mein Leben ist gerade ganz schön, also lebt das schöne Leben und du, dir könnte morgen auch irgendwas ganz anderes Schlimmes passieren, also mach dir doch das Leben einfach schick. Ich kann mir aber vorstellen, Patrick, dass es für dich schwierig ist, so eine Empfehlung weiterzutragen, weil du ja wahrscheinlich auch gerne wissen möchtest, also da bist du ja dann auch wieder Wissenschaftler, was steckt denn in diesem Bluttropfen dieser Person, die mir da gegenüber sitzt?
Ja, tatsächlich ist das überhaupt nicht der Fall. Also ich mache mir Gedanken, aber ich weiß, dass der Patient sich selber auch Gedanken macht. Interessanterweise liegt man manchmal richtig, aber manchmal auch nicht. Also das ist sozusagen sehr variabel. Diese, was du mit den geraden und ungeraden Tagen gesagt hast, ist sehr, sehr anschaulich. Und wenn ich das meinen Patienten erkläre, ist es so, dass die Entscheidung, sich nicht testen zu lassen, kann man jeden Tag ändern. Ja, die Entscheidung, sich testen zu lassen, kann man eigentlich nicht mehr zurücknehmen. Ja, und darum ist der Rat, wenn man sich unsicher ist oder hin und her wechselt, dass man es lieber nicht testet. Ja, also grundsätzlich ist es zurzeit noch so, dass sozusagen, wenn man unentschieden ist, sich nicht testen sollte. Ja, ein bisschen ändern tut sich das, wenn das Testergebnis Konsequenzen hat, zum Beispiel für die Berufswahl. Ja, du sitzt jetzt schon fest im Sattel bei deinem Beruf, aber wenn jetzt einer gerade zu Ende studiert hat und überlegt, ich nehme mal als Beispiel irgendeiner, der Ingenieurwesen studiert hat, also einer, der Sachen gerne durchrechnet und kalkuliert und Risiken abschätzen will und dann überlegt er sich, soll ich mich selbstständig machen, ein Start-up gründen oder sowas oder soll ich hier das langweiligere, aber sichere Angebot als Ingenieur in einem riesigen Konzern annehmen, dann kann es sinnvoll sein, sich testen zu lassen. Ja, also wenn das sozusagen eine direkte Konsequenz auf die Lebensführung hat, weil zum Beispiel, wenn man die Huntington-Mutation trägt, ist es vielleicht nicht so gut, sich selbstständig zu machen, wenn man da sehr, also wenn man selbstständig ist, ist man halt lange Zeit sehr verletzbar und sehr verwundbar, was das Arbeitsleben und sowas angeht. Andere Sachen, die natürlich fast das wichtigste Thema sind, ist Familienplanung. Also da gibt es auch unterschiedliche Ansichten. Also das heißt nicht, dass man sich testen lassen muss, bevor man Familienplanung macht, aber man sollte es sich durch den Kopf gehen lassen, ja, weil man auch das nicht mehr zurücknehmen kann. Aber sozusagen für mich selber, ich mache das so häufig, dass ich mich tatsächlich nicht mehr zermartere, ob jemand jetzt dieser eine Mensch, die Mutation, ob er jetzt die Hand fester gedrückt hat oder die Tür irgendwie besonders geschickt aufgemacht hat oder so, da habe ich eigentlich inzwischen eingesehen, dass man das nicht vorhersehen kann. Das versuche ich auch den Ratsuchenden zu vermitteln, weil du kennst das wahrscheinlich auch, man horcht ja unglaublich in sich rein. Total. Und denkt,
wenn ich meine Schuhe im Flur anziehe, genau, und dabei anfange rumzuwackeln, dann denke ich mir, Eidewitzka, geht's jetzt los? Wenn ich über etwas zu lange sinnieren und nachdenken muss, wie du es vorhin beschrieben hast, wenn mich jemand zu Hause fragt, wollen wir an die Ostsee fahren oder nach Italien? Und ich denke, weiß ich doch nicht, vielleicht entscheidest du mal. Alles, was du beschreibst, das sind so diese, wie sagt man das, wenn man die Flöhe husten hört, ne? Das ist eine schwierige Situation.
Ganz genau. Und das kann die Leute dann so fertig machen, ja, dass sie es einfach nur wissen wollen. Ja, also wenn man sich da zu sehr drin verheddert, sage ich mal. Manche Leute können das beiseite schieben. Eine Sache, die ich vielleicht hier in die Welt hinaus posaunen kann, ja, ist das, was die größte Verwirrung und Irreleitung macht, ist, dass wenn es gibt beim Einschlafen, zucken manche Leute so mit den Beinen. Das sind so Einschlafmyoklonien. Das weiß aber immer nur der Partner, ja. Und ich hatte schon mehrfach die Situation, dass der Partner sich enorm zusammengerissen hat, weil er dachte, er hat die ersten Symptome der Huntington-Erkrankung gesehen, weil er so beim Einschlafen, wenn man zusammen im Bett liegt, gemerkt hat, dass der so ein bisschen gezuckt hat. Und dann hat sich rausgestellt, dass der die Huntington-Mutation gar nicht trägt, ja, sondern das normale Einschlafmyoklonien sind. Und das sind sozusagen die dramatischsten Momente, wo ich sag ich mal, ein eigentlich gutes Ergebnis überbracht habe und der stützende, begleitende Partner schier zusammengebrochen ist, weil der tief im Innern dachte, er hat schon die ersten Symptome gesehen und nur sein Partner hat das noch nicht gemerkt. Also das ist das Einzige, was ich noch rausgeben würde.
Ja. Also um es noch zu sagen, ich glaube, es gibt wissenschaftliche Studien, die besagen, dass vom Ausbruch der Erkrankung bis zum Tod der Person sich auch das Hirn messbar reduziert, dass es schlicht und ergreifend richtig leichter wird. Ne?
Ganz klar, also das schrumpft. Mhm. Das schrumpft, geht zugrunde. Am meisten zugrunde gehen diese Basalganglien, aber auch die Hirnrinde und so. Also ein Huntington-Patient im Endstadium hat ein ganz, ganz zurückgebildetes Gehirn.
Das ist und die Erkrankung, das können wir jetzt auch feststellen, ist einfach noch nicht zu behandeln und nicht zu stoppen.
Genau, aber das kann man vielleicht auch sagen, da tut sich enorm viel. Diese Techniken, mit denen man Mutationen ausschalten kann oder runterregulieren kann, haben einen Wahnsinnsentwicklungsschwung in den letzten 20, 30 Jahren durchgemacht. Und das schwappt jetzt über in die, wir sagen immer, schwappt über in die Klinik. Das heißt, das wird jetzt am Menschen ausprobiert. Das gelingt nicht alles, ja, aber die Tatsache, dass man überhaupt, sag ich mal, Studien haben kann, die Gene ausschalten und die dann auch mal nicht gelingen, ist eigentlich schon ein Riesenluxus. Also wir können uns jetzt Gedanken über Probleme machen, von denen wir früher, die haben wir uns herbeigewünscht, diese Probleme.
Da war aber in den letzten Wochen und Monaten ja, also ich als indirekt Betroffener würde sagen, ein Riesenhype. Man hat plötzlich ganz bewusst hingehört. Da haben Forscherinnen und Forscher etwas geschafft, indem sie quasi an die Genetik, an die DNA rangegangen sind. Und plötzlich jetzt rudern alle wieder so ein bisschen zurück. Also es ist noch ein Drahtseil, oder?
Genau, also das ist eine ganz komplexe Angelegenheit, die du da ansprichst. Also sozusagen die Genstummschalte-Experimente, die ersten, da war auch das DZNE hier beteiligt, die haben wir eigentlich schon 2016, 17 gemacht. Ja, da wird so ein Antisense-Oligonukleotid in die Nervenflüssigkeit gespritzt und dann guckt man erstmal, wird das vertragen von den Menschen, wie schaltet es wirklich diese Huntington-Mutation aus und das. Was du jetzt ansprichst, ist eine Studie, die auf den Namen AMT-130 hört. Das ist sozusagen eine Fortentwicklung von diesem Ansatz. Da hat man das nicht ins Nervenwasser gespritzt, sondern man hat es direkt, also diese Genstummschalte-Substanzen hat man direkt in das Striatum gegeben, sozusagen in das Herz des Geschehens, ja. Das haben wir nur bei ganz wenigen Patienten gemacht, so 10 oder 12 Patienten, die man da dann in so einer Zwischenauswertung bekannt gegeben hat, war eine Kombination von diesen zwei unglaublich komplizierten Vorgängen, nämlich eine die Genstummschaltung und das andere war diese so eine Gehirnoperation, mit der man das dann auch noch ins Gehirn infundiert hat. Der Eingriff dauert 12 Stunden oder je nachdem, also es muss zwischendrin noch ein MRT während der OP gemacht werden und so, also es ist keine Kleinigkeit, aber und auch nicht praktikabel im Sinne von, dass man das jetzt jedem geben könnte, aber das hat man sehr aufwendig gemacht, um zu gucken, ob das im Prinzip funktionieren könnte. Und ein Kompromiss, den man machen musste, ist, dass man was ganz Wichtiges weggelassen hat, nämlich das sind die Kontrollgruppen. Ja? Also normalerweise, wenn wir prüfen wollen, ob ein Medikament wirkt, müssen wir uns eigentlich dagegen schützen, dass wir uns in die Tasche lügen, weil jeder, sowohl die Patienten als auch die Angehörigen als auch die Ärzte selber wollen ja, dass etwas wirkt. Ja, und wenn man sozusagen genug Willen hat, dass was wirkt, dann greift dieser berühmte Placebo-Effekt und dann geht es den Leuten besser, egal ob das wirklich wirksames Medikament ist oder nur irgendeine Zuckertablette.
Und die Kontrollgruppe weiß nicht, worum es geht und macht eine ganz neutrale Aussage.
Ja, beziehungsweise man sagt den Leuten nicht, ob sie also im Idealfall sagt man denen, also man gibt denen was, sagt ihnen aber nicht, ob das Wirkmedikament ist oder das Scheinmedikament. Mhm. Bei so einer Gehirnoperation kann man das nicht machen. Man kann nicht jemanden einfach mal so am Gehirn operieren, ohne dass er das merkt, ja. Und man kann aber auch nicht einfach jemanden am Gehirn operieren und ihm ein Scheinmedikament geben, weil das zu unethisch, ja. Also der hat ja gar keine Chance, dass ihm das hilft. Und um aus dieser, sag ich mal, Bredouille rauszukommen, hat man als, man muss es ja mit irgendwas vergleichen, hat man so statistische Methoden angewandt, um zu gucken, ob sozusagen der Verlauf von diesen Patienten, um die es in dieser Studie ging, besser oder schlechter war, als man es erwartet hat. Und mit den statistischen Methoden war das tatsächlich eine Ecke besser. Das war enorm ermutigend, ja. Es hat auch darum viel Aufsehen erregt, aber es hat...
Ja, ich muss dir das sagen, ich habe das über Social Media wahrgenommen. Ich habe echt geheult vor Glück, weil ich dachte, wow, du hast vorhin gesagt, was über 150 Jahre her, dass dieser Herr Huntington das irgendwann entdeckt hat, dass da was nicht stimmt. Und jetzt würden es Forschende schaffen, das irgendwie aufzuhalten. Und so ein paar Wochen später denkt man sich so, oh Gott.
Also als ich das gehört habe, war ich sehr unglücklich, weil man schon an den Formulierungen gemerkt hat, ja, dass das viel zu sehr aufgebauscht worden war. Das ist immer ein Risiko, wenn man so medizinische Fortschritte versucht, an die Öffentlichkeit zu bringen. Das ist ja leider fast nie in so einem tollen Format wie hier, wo man sich richtig Zeit nimmt, sondern das ist reduziert auf eine Schlagzeile oder so. Und in diesen Nachrichtenzyklen spielt auch die Tiefe und die Konsequenzen keine Rolle, sondern es geht nur um Aufmerksamkeit. Und man hat schon geahnt, ja, dass das nicht ganz so toll ist, wie es da dargestellt wurde. Dass das natürlich bei Leuten wie dir, für die das eine existenzielle Frage ist, was ganz anderes auslöst als bei einem abgebrühten Wissenschaftler, liegt auf der Hand und ist ja dann, also so extrem habe ich selber auch selten erlebt, völlig aus dem Ruder gelaufen und ist sehr traurig, weil eigentlich ist es eine positive Entwicklung, ja, also eigentlich ist es schon toll, dass diese Gehirnoperation funktioniert hat, dass die Leute, es war so ein Rückblick auf 3 Jahre, wie die behandelt wurden, dass das so, sag ich mal, ganz glimpflich gegangen ist. Das ist alles total ermutigend. Nur aber davon zu sprechen, dass die Huntington-Krankheit behandelbar geworden ist, ist irreleitend, weil behandelbar ist alles. Ja, wenn du zum Krankengymnasten gehst, bist du auch behandelt worden. Das war auch erfolgreich. Aber man hört natürlich das, was man hören will. Und was ankommt, ist, die ist heilbar geworden. Und das stimmt einfach nicht. Und darum mussten die wieder zurückrudern.
Und das wäre so ein schöner Satz, wenn der irgendwann auch real durch die Welt ginge, dass Huntington jetzt heilbar ist. Ich glaube, das würde in vielen Familien Jubel auslösen. Aber und wäre ein absoluter, wirklich ein Gamechanger.
Genau, aber ich glaube, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, dass das sicher nicht so von einer Minute auf die andere kommen wird. Also sozusagen, was man mitnehmen kann für sich selbst, wenn man jetzt diese sehr ernüchternde Erfahrung mal gemacht hat, ist, dass über Nacht wird das nicht passieren, sondern das wird so ein Prozess sein. Und tatsächlich ist das, was wir jetzt da vor ein paar Wochen erlebt haben, ist halt ein Schritt in diesem Prozess. Aber es ist völlig verzerrt.
Und eben, weil es nicht über Nacht passiert, Patrick, lass uns mal über diese Situation sprechen, die ja da ist. Meine Mutter hat, als sie es erfahren hat, mir ein Versprechen abgenommen damals, dass ich niemals drüber spreche, dass sie Huntington hat. Jetzt kommen wir wieder auf die emotionale Ebene der Erkrankung. Ich habe ihr das natürlich versprochen in diesem Sechs-Augen-Gespräch unter Humangenetikerin, Mutter und ich, weil ich es wissen wollte. Natürlich habe ich gesagt, ich werde niemals drüber reden, habe mich dann aber auch dran gehalten. Also es waren wirklich schlimme Jahre, wo Familienmitglieder, Freundinnen und Freunde, Nachbarn zu mir gesagt haben, das ist eine grässliche Frau geworden, mit der wollen wir nichts mehr zu tun haben. Und ich das Versprechen gehalten habe, aber immer gesagt habe, wendet euch nicht ganz ab, akzeptiert sie bitte und geht langsam mit ihr um. Als meine Mutter verstorben war, habe ich das noch eine Weile aufrechterhalten und habe gedacht, nee, also das muss raus aus meinem Rucksack. Ich muss darüber erzählen, ich möchte darüber erzählen, weil es vielleicht, und wenn es nur 3 andere gibt, die im selben Boot sitzen, den anderen hilft. Wo ich darauf hinaus möchte, ist, wer uns jetzt zuhört und auch so zerrissen ist und vielleicht weiß, dass dieses Gen verändert ist, dass diese Mutation da ist. Wie offen soll man denn damit umgehen? Sage ich dir, Hallo Patrick, ich heiße Marco und meine Mutter hatte Huntington? Oder sage ich, hallo Patrick?
Das ist eine unglaublich schwere Frage. Ich bin dir unglaublich dankbar, dass du dieses Buch geschrieben hast. Ich kann dir sagen, als es rausgekommen ist, hat es sehr befreiend gewirkt. Es waren sicher mehr als nur 2, 3 Leute, die sich davon angesprochen gefühlt haben. Man ist, um auf deine Mutter zurückzukommen, in einer unglaublichen Zwickmühle, ja, weil deine Mutter kommt natürlich aus einer anderen Generation, ja, wo diese Erkrankung, gerade Erbkrankheiten, aber allgemeines Kranksein unglaublich stigmatisiert war. Die hat sicher große Sorge um dich gehabt, weil das natürlich auch für dich eine, sag ich mal, theoretisch negative Konsequenzen haben könnte. Man wird bei der Arbeit anders angeschaut oder wird ein weniger zugetraut.
Bestimmt hatte sie Schuldgefühle auch.
Absolut, ganz sicher, das kommt hinzu. Sie hat dich ja in diese Situation gebracht. Es kann auch sein, dass sie dir nicht alles gesagt hat über die eigene Familie. Also ob das dann vielleicht doch bekannt war oder weniger. Also das lässt sich nicht mehr rekonstruieren. Aber ich glaube, wir leben jetzt in einer Zeit, wo wir mit genetischen Informationen viel unbefangener umgehen können. Ja, also Huntington ist ja nur, sag ich mal, die Speerspitze von genetischer Information. Ich versuche auch, wenn ich mit meinen Patienten oder Ratsuchenden rede, ein bisschen die Dramatik rauszunehmen, weil wir wissen ja alle, dass wir von unseren Eltern gute und schlechte Sachen geerbt haben und da gehören auch tödliche Erkrankungen dazu. Das ist nicht immer so zugespitzt wie bei der Huntington-Krankheit, wo man das an einem Gen festmachen kann. Aber natürlich, wenn auf der Seite meiner Mutter alle an Schlaganfällen und Diabetes gestorben sind, muss man auch nicht Genetikprofessor sein, um sich zu denken, dass ich habe da auch ein Risiko für. Und wenn auf der Seite meines Vaters alle Krebserkrankungen bekommen haben, dann ist man dafür einfach sensibilisiert. Wir können inzwischen unbefangener damit umgehen. Ich würde jetzt trotzdem den Leuten nicht raten, mit diesem Huntington-Risiko, sag ich mal, hausieren zu gehen, ja. Aber ich hoffe, und ich hoffe auch, dass dein Buch dazu beigetragen hat, dass man unbefangener damit umgehen kann.
Ich kann mich daran erinnern, Patrick, als ich erfahren habe, was mit meiner Mutter ist und was da jetzt auf uns zukommt und dass wir dieses Rad nicht mehr zurückdrehen können, sondern dass es nur noch weitergeht und dass die Ärztin hat uns damals auch gesagt, es wird eigentlich nur noch schlimmer, ne? Dass ich mich gefragt habe, wie gehe ich denn jetzt damit um? Heute weiß ich's. Es gibt ja Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner. Wann ist denn der richtige Moment, die aufzusuchen und zu sagen, könnt ihr mir bitte helfen?
Das ist eine sehr gute und sehr wichtige Frage. Ich glaube, da sozusagen der Moment, Hilfe zu suchen, ist individuell unterschiedlich. Aus meiner Sicht kann man sich eigentlich nicht zu früh informieren. Und zum Glück gibt es in der Huntington-Community mehrere sehr gute Organisationen, die orientierende Informationen, aber auch ganz konkrete Hilfe in Krisensituationen anbieten. Da an allererster Stelle zu nennen ist die Deutsche Huntington-Hilfe, die man unter dhh-ev.de online kontaktieren kann, die auch Adressen von Huntington-Zentren in ganz Deutschland haben.
Und die sehr vertrauenswürdig sind.
Extrem vertrauenswürdig, ganz tolle Organisation. Da würde ich also jedem Huntington-Patienten und Angehörigen unbedingt empfehlen, sich mit denen Kontakt aufzunehmen oder idealerweise sogar Mitglied zu werden. Dann gibt es für junge Leute, also Huntington betrifft ja einen auch bevor man die Symptome hat, also wenn man Eltern hat, die Huntington haben, gibt es HDYO, heißt die Organisation, H-D-Y-O, HD, also Huntington's Disease Youth Organization.org, die sehr gut aufgearbeitete Informationen, zum Beispiel gerade zu solchen Studien und so anbieten. Dann gibt es noch HD Buzz. Das können wir wahrscheinlich alles einblenden.
Können wir alles in die Shownotes auch packen.
In die Shownotes machen. Und dann ich selber bin ja auch noch Vorsitzender vom Europäischen Huntington-Netzwerk. Das ist mehr was für Professionelle, also für Ärzte und Therapeuten und Forscher. Aber die haben auch sehr gute, in vielen Sprachen vorgehaltene Informationen zu der Erkrankung. Und zum Beispiel machen wir auch so Podcasts und so, um diese zum Beispiel diese Studien einzuordnen. Da wäre es ja auch wichtig, dass man sich da nicht von den Firmen belehren lässt, sondern neutrale Informationen einholt.
Wenn wir hier im Podcast auch ganz häufig natürlich über Demenz sprechen, dann stellen wir ganz häufig auch die Frage, wie lange geht's in der gewohnten Umgebung und ab wann geht's da nicht mehr? Jetzt ist Huntington eine neurodegenerative Erkrankung. Das Hirn wird immer leistungsunfähiger, die Situation zu Hause wird immer schwieriger. Wann ist denn der Punkt, wo man darüber nachdenkt, in eine wirklich auch Betreuung zu gehen? Und gibt's es überhaupt? Also bei meiner Suche war ich da jetzt nicht so wirklich fündig.
Das kann ich mir gut vorstellen. Es ist sehr, sehr schwer, allgemein die Pflege- und Betreuungssituation, aber für Huntington, was natürlich enorme Anforderungen an so Betreuungssysteme stellt, ist es besonders schwer. Auch da kann am ehesten die deutsche Huntington-Hilfe orientieren, weil die Einrichtungen kennen, aber ich kann jetzt schon sagen, es gibt zu wenig. Also es ist nicht so, dass man da einfach anruft und dann einen Platz kriegt oder so. Mit dem Zeitpunkt ist es so, dass es auch sehr unterschiedlich. Ich versuche immer, also die Überbeweglichkeit ist nicht so der limitierende Faktor, sondern wie du schon selber auch erlebt hast, die psychischen und kognitiven Sachen sind eigentlich die Symptome, die so eine Betreuung oft unumgänglich machen. Aber tatsächlich kommt das auf die individuelle Situation an, ist sehr schwer zu lösen. Man sollte Anschluss auch an eine Huntington-Ambulanz haben. Auch da kann ihm die Huntington-Hilfe weiterhelfen, weil die sich zumindest erfahrungsmäßig mit der Huntington-Krankheit besser auskennen als
und
Leute.
Und weil die Erfahrung auch in diesen Soft Skills haben, weil man, also es klingt jetzt banal, aber an Huntington erkrankten Menschen braucht man einfach überdurchschnittlich viel Liebe, bezeichne ich es mal. Liebe, absolut. Ruhe, ja. Zuneigung.
Ja, nee, ganz klar. Kann ich nur unterstreichen.
Es ist total schön, dass du uns mitgenommen hast in diese Welt der Huntington-Erkrankung. Und ich drücke die Daumen, kreuze die Finger, dass ihr Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ganz schnell irgendwie weiterkommt. Dr. Patrick Weidt ist Huntington-Experte am DZNE und am Uniklinikum in Bonn. Wenn ihr Fragen habt, ihr könnt uns gerne mailen. Die können wir Patrick auch weiterleiten. Das geht über podcast@dzne.de. Alle Infos, die wir zwischendrin haben, stecken wir selbstverständlich in die Shownotes. Patrick, herzlichen Dank, dass du Zeit hattest und alles Gute dir.
Vielen Dank, dir auch alles Gute. Es war mir ein großes Vergnügen, sehr wichtig und freue mich sehr, dass ich dabei sein konnte.
So, und euch danke fürs Zuhören und wie immer, gebt Acht auf euer Gehirn.
90 Milliarden, der Hirn-Podcast mit Marco Schreil. Produziert vom Forschungszentrum DZNE. Weitere Infos zu uns gibt's auf dzne.de. Wollen Sie unsere Forschung unterstützen? Das können Sie über unsere Stiftung tun. Mehr dazu auf dzne-stiftung.de.